2. Timotheus 4, ab Vers 5 werden wir beginnen heute Morgen. Aber ich möchte euch zuerst eine Liste von letzten Worten vorlesen. Erste ist der Jelena gewidmet, ganz besonders. Letzten Worte des Fahrlehrers. Nun versuchen Sie es alleine. Letzten Worte des Fahrschülers. Was ist denn das für ein Pedal? Letzten Worte des Architekten. Mir fällt da etwas ein. Letzten Worte eines Blinden. Ich hab's kommen sehen. Letzten Worte des Computers. Windows 95 wird installiert. Letzten Worte eines Detektivs. Klarer Fall, Sie sind der Mörder. Letzten Worte des Drachentöters. Hat hier jemand mal Feuer? Letzten Worte der Gehilfin des Messerwerfers an der Wurfscheibe. Hatschü! Letzten Worte des Baumfällers. Baumfällt! Letzten Worte des Tauchers. Hi! Letzten Worte von Milli Vanilli, wer sich an die noch erinnern kann. So, jetzt singen wir unser erstes Lied selbst. Letzten Worte des U-Boot-Matrosen. Irgendjemand sollte mal lüften. Letzten Worte des Briefträgers. Braver Hund. Letzten Worte des Bettnässers. Mach doch mal wer die Heizdecke an. Ist schlimm, ich weiß. Bisschen ernster. Jetzt die letzten Worte eines Menschen sind sehr bedeutsam. Besonders wenn die Menschen vorher wissen, dass sie sterben werden. Meistens verschwenden Menschen an diesem Zeitpunkt nicht viele Worte. Sie sind an dem Endpunkt ihres Lebens, wo sie ihr Leben als Gesamtes sehen und wo sie eine abschließende Gesamtbewertung möglich ist. Und so die letzten Worte eines Menschen sagen sehr viel aus über die Art und Weise, wie dieser Mensch gelebt hat und was diesem Menschen wichtig war in seinem Leben. Und Leute, was wir heute Morgen studieren, sind wirklich die allerletzten Worte des großen Apostels Paulus, zumindest die letzten Worte, die überliefert sind für uns. Er ist am Ende seines Lebens. Er steht kurz davor, hingerichtet zu werden und er weiß es. Er ist am Ende des Laufes, seines Laufes angelangt und er gibt jetzt die Staffel an den Timotheus weiter, seinen Mitarbeiter. Und es ist so wichtig, dass wir die Staffel weitergeben. Jemand hat mal gesagt, Gemeinde Gottes ist immer eine Generation vom Aussterben entfernt. Es ist wichtig, dass wir weitergeben unseren Glauben, weitergeben das, was wir mit Jesus erlebt haben, das, was wir erfahren haben, dass wir unsere Dienste weitergeben, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Weil jeder von uns wird eines Tages sterben. Und es ist wichtig, dass wir weitergeben, dieses geistliche Erbe, was Gott uns anvertraut hat, an unsere Kinder, an Mitarbeiter, an Jünger in den Diensten, die wir tun. Paulus muss abtreten, aber er sagt im Vers 5 zu Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Timotheus, übernimm die Staffel, jetzt liegt es bei dir. Mein Lauf ist zu Ende, aber jetzt liegt es an dir, dass du weiterlaufst, dass du das gute Werk weiterträgst. Bist du lebendig heute Morgen? Sehr schön. Weißt du, was dann sind diese Worte für dich? Vollführe deinen Dienst. Wenn der Herr dich noch nicht zu sich geholt hat, dann ist es aus einem Grund, weil er noch was vorhat mit dir. Weil er dich noch gebrauchen will in dieser Welt. Und so sagt der Herr uns heute Morgen, sei nüchtern in allem, bewahre den klaren Kopf und ertrage Leid als Nachfolger Jesu, als jemand, der Werte hat, als jemand, der anderen Menschen von ihm erzählt, wirst du dich nicht immer beliebt machen in dieser gottlosen Welt. Aber ertrage das und tu das Werk eines Evangelisten. Erzähl anderen Menschen von dem, was Jesus für dich getan hat und von dem, was Jesus tut in deinem Leben. Nicht jeder Christ, auch nicht unbedingt jeder Pastor, hat die Gabe der Evangelisation. Aber Gott sagt uns allen, tu das Werk eines Evangelisten. Sag es weiter, erzähle es weiter. Scheint, dass der Timotheus keiner war, der wahnsinnig begabt war. Eher so ein schüchterner Kerl. Aber trotzdem, tu das Werk eines Evangelisten. Gib Zeugnis, erzähle anderen Menschen von Jesus. Wer von euch hat schon mal einen Menschen zu Jesus geführt? Konnte so ein Übergabegebet beten mit jemandem? Das ist eine coole Sache, oder? Das ist begeisternd. Ist nicht eins der wunderbarsten Erlebnisse, das es gibt? Wenn du einen anderen Menschen willkommen heißen darfst in der Familie Gottes, wenn du miterleben darfst, wie die Schuld eines Menschen abfällt von ihm und du dieses Strahlen im Gesicht von jemandem sehen kannst, der zum ersten Mal Gemeinschaft hat mit dem lebendigen Gott. Das ist wunderbar. Das ist so eine Freude. Gott freut sich drüber. Gott feiert zu dem Zeitpunkt ein Fest im Himmel mit seinen Engeln. Und das ist wunderbar. Und Leute, ich bete darum, dass jeder von euch, der nicht die Hand gehoben hat, dass jeder von euch das erfahren darf. Das ist eine wunderbare Sache. Ihr könnt jetzt fragen, warum habt ihr noch nie jemanden zu Jesus geführt? Woran liegt es? Ist es einfach daran, dass die Leute, denen du für Jesus erzählt hast, noch nicht an dem Punkt waren? Und das ist okay. Wir können die Leute nicht bekehren. Wir müssen uns freimachen von jedem Druck. Wir können Menschen nicht bekehren. Das können nur sie selber tun. Und wir können keine Herzen berühren. Das kann nur Gott tun. Alles, wozu wir berufen sind, ist, das Evangelium weiterzusagen. Das ist unser Job. Und das Resultat, das liegt nicht in unserer Hand, das liegt bei Gott und bei den Menschen, denen wir von Jesus erzählen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Und Paulus hat gesagt, manche sehen und manche gießen und dann andere, die dürfen ernten. Und das ist der beste Teil, ne? Aber wisst ihr was? Wenn du treu gesät hast oder treu gegossen hast, lass dich nicht entmutigen. Dann hast du genauso Anteil an der Ernte wie derjenige, der das Gebet beten darf mit dem Menschen, dem du Zeugnis gegeben hast, wie der, der ernten darf. Lass dich nicht entmutigen davon. Oder hast du noch nie jemand zu Jesus geführt, weil du nicht gehorsam warst, diesen Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, wo er gesagt hat, geht in alle Welt und sagt die frohe Botschaft weiter, macht Menschen zu Jüngern, weil du den Mund nicht aufmachst, vielleicht aus Menschenfurcht, vielleicht weil du so eine schüchterne Persönlichkeit bist, wie der Timotheus, vielleicht aus Trägheit, vielleicht einfach, weil du nicht weißt, was du sagen sollst oder wie du sagen sollst, dann möchte ich dich auch ermutigen heute Morgen, nämlich dich ermutigen, das Mitteilen nicht zu vernachlässigen. Verpass nicht diese Freude. Freude, den Glauben weiterzugeben. Und ich will dir sagen, Gott will dich gebrauchen. Und jeder hat was zu sagen. Du hast was zu sagen. Du hast was mit Jesus erlebt und das kannst du weitererzählen. Evangelium ist so einfach und Gott will dich gebrauchen. Und weißt du was, in dem Moment, wo du an anderen Menschen von ihm erzählst oder von dem erzählst, was er in deinem Leben tust, bist du nicht allein, sondern Gott ist bei dir und er ist mit dir. Und er wird dir die Worte geben, die du sagen kannst. Er wird dir in dem Zeitpunkt Schriftstellen in Erinnerung bringen, Er wird dir vielleicht Worte der Erkenntnis geben. Du bist nicht allein. Du wirst Kraft empfangen, Zeuge zu sein. Ich habe das immer wieder erfahren, gerade wenn ich mich nicht danach gefühlt habe. Aber wenn du diesen Schritt im Glauben machst und den Mund aufmachst, erfährst du, wie Gott mittendrin ist in dem Gespräch. Und ich bin auch eher, mir fällt dieser erste Kontakt eher schwer. Ich erzähle total gern von Jesus und wenn ich mal in ein Gespräch bin, macht es mir total viel Spaß, aber so dieser erste Schritt ist meistens eine Überwindung. Und es ist oft so in unserem Leben, oder? Oft ist es so, dass wir erst einen Glaubensschritt machen müssen, dass wir den Mund aufmachen und mit dieser Person, vielleicht mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Freund, zu reden anfängst über Jesus, dass du eine Person ansprichst und dann erfährst du, wie Gott mittendrin ist und wie Gott dich stärkt und dich kräftigt. Aber lass uns daran denken, wir müssen das Werk des Herrn nie aus eigener Kraft tun, nie alleine. Er ist immer bei uns und lasst euch dadurch ermutigen. Wir hatten auf dieser Mitarbeiterkonferenz vor ein paar Wochen einen tollen Vortrag über Evangelisation und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, was der erzählt hat, die möchte ich euch weitergeben. Dieser Vortragende hat damit begonnen mit Gedanken, warum Menschen nicht evangelisieren, warum Christen die frohe Botschaft nicht weitersagen. Und der erste Punkt war, und der tut wirklich weh, erster Punkt ist, dass es ihnen egal ist. Es tut weh, oder? Es ist ihnen egal. Egal, dass Menschen verloren gehen. Aber Leute, es kann uns nicht egal sein, oder? Nicht, wenn wir Nachfolger von Jesus Christus sind. Kann uns nicht egal sein, wenn unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Bekannten, die Leute, die uns hier auf der Straße über den Weg laufen, wenn die verloren gehen. Es kann uns nicht egal sein. Wir müssen um Gottes Herz beten. Ich muss um Gottes Herz beten für mich. Gottes Herz für die Verlorenen, Gottes Herz für die Menschen. Ein Satz, den dieser Vortragende gesagt hat, ist, wir müssen Gottes Volk sein, bevor wir sein Werk tun können. Wir brauchen sein Herz. Es kommt wieder alles auf eine persönliche Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus zurück. Menschen müssen Jesus sehen in unserem Leben, nicht nur hören. Mann, wir brauchen sein Herz. Zweiter Punkt ist, dass wir vielleicht denken, dass es den Menschen egal ist, die gute Nachricht. Die Menschen wollen es nicht hören. Wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Es ist schlicht und einfach nicht wahr. Ich glaube, wir Christen haben da so ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex oder wie man es nennen soll. Dass wir denken, oh, die Leute wollen nichts mit Jesus zu tun haben, die Leute wollen das Evangelium nicht hören. Das stimmt nicht. Das ist eine frohe Botschaft. Meine Erfahrung ist, dass ich eigentlich immer wieder überrascht bin, wie sehr die Leute zuhören und wie sehr sie doch interessiert sind an echtem Christentum. Wirklich an Jesus, an Beziehung mit Jesus. Bin immer wieder überrascht davon, selbst die Leute, wo du es nicht erwartest. Unlängst so ein Gespräch mit Leuten hier, die hier beim Bahnhof auf der Bank sitzen und Bier trinken. Wir haben ein paar bei diesem Einsatz, wo die Bands da waren, kennengelernt und ich habe mit ihnen zu quatschen begonnen und dann ist die Polizei gekommen und hat uns alle kontrolliert. Aber ich war erstaunt, dass die Leute doch zuhören, wenn du sagst, irgendwie kam das Gespräch drauf und er sagt, oh, ich brauche das und ich brauche das. Ich habe gesagt, weißt du, was du wirklich brauchst? Du brauchst Jesus. Mir ist erstmal so die Lade runtergefallen, hat er nicht erwartet. Und dann, ja, manche lachen und nehmen es nicht ernst, aber andere hören doch zu. Und sie sehnen sich nach diesem Leben. Sagen, Mann, ich wünschte, ich könnte frei sein von den Drogen oder was immer. Wir haben eine frohe Botschaft. Und Menschen sind interessiert dran. Wir haben eine gute Nachricht weiterzusagen. Lass dich nicht entmutigen davon. Lass dich nicht hier von falschem Denken. Oh, es will eh niemand hören. Weißt du was, selbst wenn es niemand hören will, müssen wir trotzdem treu sein. Wie der Jeremia. der zig Jahre lang gepredigt hat und kein einziger hat sich bekehrt. Niemand wollte auf ihn hören. Aber wir müssen es trotzdem verkündigen. Es geht nicht um Resultate, das ist nicht unsere erste Motivation, es geht vor allem um Treue in unserem Leben. Bin ich treu meiner Berufung? Und wir sind alle berufen, die frohe Botschaft weiterzusagen. Wir müssen beten und wir dürfen auf offenen Türen Ausschau halten. Gott, wo gibt es eine Gelegenheit? Lass uns die Gelegenheiten nutzen. Es ist so gut, es ist so eine Freude, es weiterzusagen. Dritter Punkt, warum Christen nicht evangelisieren, ist, dass sie nicht wissen, wie sie von Jesus erzählen können. Und ein Satz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, war, mach dir nicht Sorgen um das, was du nicht weißt, sondern erzähl das weiter, was du weißt. Guter Tipp, ne? Wir können alle erzählen. Hast du irgendwas mit Gott erlebt in deinem Leben? Ich hoffe. Jeder, wenn du Christ bist, hast du was erlebt. Sonst musst du dich fragen, ob du wirklich Jesus kennst. Du hast was erlebt mit ihm. Davon kannst du erzählen. Ganz einfach, ganz natürlich, was Jesus für dich getan hat, für dich persönlich. Und wie gesagt, das Evangelium ist einfach. Erstens, wir können anfangen damit, dass Gott dich liebt. Das können wir weiter erzählen. Ich kann jedem Menschen sagen, Gott liebt dich. Und der zweite Punkt ist, wir haben alle gesündigt. Wir sind alle nicht perfekt. Und jeder Mensch weiß das, jeder Mensch hat ein Gewissen, unser Gewissen bezeugt es. Und diese Sünde trennt uns von Gott. Und der dritte Punkt ist, deswegen ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Und Jesus ist gekommen. Und er hat ein perfektes Leben, was wir nicht leben konnten, für uns gelebt. Und er hat unsere Sünde an ein Kreuz getragen und ist für uns gestorben, er ist auferstanden. Und vierter Punkt ist, es wird wirksam für dich, wenn du es persönlich für dich annimmst. Wenn du deine Sünde bekennst, wenn du Buße tust, wenn du sagst, ich brauche das, ich brauche Vergebung. Und du hast eine Chance auf ein neues Leben, auf ein verändertes Leben, auf ein anderes Leben. Und das ist eine gute Nachricht, oder? Dass wir Menschen sagen dürfen, Mann, du darfst anders leben. Gott hat mehr für dich. Gott kann dich verändern. Und dann fünfter Punkt, Gott gibt dir Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen für ihn. Und als sechstes, wir dürfen Menschen einladen, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und auch das ist immer wieder meine Erfahrung, manche Menschen warten drauf. Sie warten auf diese Gelegenheit, auf diese Einladung. Sie wissen vielleicht nicht, oh, wie kann ich anfangen mit Jesus? Und ich mache immer den Punkt, dass ich sage, hey, willst du das annehmen? Können wir jetzt beten, jetzt gerade. Wenn du es wirklich willst. Wir wollen Menschen nicht zwingen oder überreden oder irgendwie komisch pushen. Das mag ich nicht. Ich glaube, das verlangt Gott auch nicht von uns. Aber wir dürfen eine Einladung geben. Willst du beten? Ich bete gern mit dir. Und wie gesagt, das ist das Wunderbarste, wenn du mit einem Menschen ein Lebensübergabegebet beten darfst. Es ist wunderbar. Feiert Gott ein Fest im Himmel. Und wir dürfen teilhaben mit an dieser Freude. Vierter Grund, warum Christen nicht evangelisieren, ist, weil sie keine Nicht-Christen kennen. Weil sie vielleicht zu sehr nur im christlichen Kreis rumschwimmen. Eigentlich stimmt das nicht. Meistens ist das eine Ausrede, oder? Jeder von uns kennt Christen. Nicht-Christen. Hoffentlich Christen auch. Aber jeder von uns kennt Nicht-Christen, oder? Arbeitskollegen, wir alle gehen einkaufen, wir treffen überall Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir brauchen nur offene Augen und ein offenes Herz. Gottes Herz für die Menschen. Und offene Augen für die Gelegenheit. Fünfter Grund ist Angst zu versagen. Und wie schon gesagt, die Angst brauchen wir nicht haben. Wir definieren Erfolg manchmal falsch. Erfolg, wenn wir evangelisieren, ist nicht eine Bekehrung, nicht eine positive Reaktion von der Person, der wir was weitererzählen über unseren Glauben, nicht Zahlen, nicht Bekehrungen, das ist nicht Erfolg, das ist nicht dein Problem, sondern was ist Erfolg? Treue. Wenn du Zeugnis gegeben hast, wenn du jemanden von Jesus erzählt hast, dann warst du erfolgreich. Dann bist du erfolgreich, dann warst du treu. Und es kann so einfach sein, ganz natürlich, wenn wir offen sind in Gesprächen. Oft gibt sich so eine natürliche Gelegenheit, wie mit diesem Typen da auf der Bank, der irgendwie erzählt, was er alles braucht. Und dann irgendwie fragt, ja, was soll ich denn machen? Einfach, du brauchst Jesus. Da ist die offene Tür. Kann so einfach sein, wie ein Traktat weitergeben. Oder eine Einladung zu einem evangelistischen Konzert oder zu sagen, hey, komm doch mal mit im Gottesdienst. Komm und sieh, hör Gottes Wort. Sieh, was Gott tut in unserem Leben. Dass du jemandem ein evangelistisches Buch schenkst. Können kreativ sein. Am schwierigsten ist ja immer der Familie irgendwie so gute Nachricht zu vermitteln, oder? Geht es euch auch so? Was ich mal gemacht habe, ich habe mal gedacht, mein Gott, ich bin eigentlich verantwortlich dafür, dass meine Verwandten hier die frohe Botschaft hören. Und meine weitere Familie, die wollen eigentlich nichts davon wissen. Die denken alle, sie sind Christen, weil sie in die Kirche, nein, die gehen überhaupt nicht in die Kirche, aber sie stehen auf der Liste der katholischen Kirche irgendwo, haben mit Gott überhaupt nichts am Hut, aber sagen, ja, wir sind ja Christen. Es ist schwer. Was ich mir gedacht habe, ich habe mir einmal gedacht, okay, zu Weihnachten verschickst halt Weihnachtskarten, ne? Das macht man sowieso. Da können die auch nicht Nein sagen. Und haben wir so eine Weihnachtskarte gebastelt mit einem Traktat innen drin eingebaut. Kennt ihr die von Campus für Christus, Jesus persönlich kennenlernen? Ich habe so diese Grafiken einiges kennen und habe so meine eigene Weihnachtskarte gebastelt mit Weihnachtsgrüßen und dem Evangelium drin. Können Menschen einladen. Andere gute Möglichkeit ist einfach zu beten mit Leuten. Auch da werdet ihr überrascht sein, einfach zu fragen, hey, kann ich für dich beten? Gerade wenn Menschen ein Problem haben, gerade wenn sie in Not sind oder wenn sie krank sind. Meine Erfahrung ist, dass fast niemand Nein sagt. Wenn du sagst, darf ich für dich beten? Selbst wenn die nichts mit Gott am Hut haben, die meisten sagen, okay, dann bet halt. Und es ist eine Gelegenheit, Zeugnis zu sein. Und Gebet bewirkt das. Und die meisten Menschen in unserem Land haben noch nie erlebt, wie jemand wirklich normal mit Gott redet. Für mich war es früher so. Gebet waren für mich die alten Frauen, die einen Rosenkranz schwingen in der Kirche. Das war meine Vorstellung von Gebet. Und dazu hatte ich überhaupt keinen Bock als junger Mensch. Hat mich überhaupt nicht angesprochen. Wollte nichts damit zu tun haben. Aber wisst ihr was, wo ich zum ersten Mal in einen Raum kam, wo junge Leute waren, die einfach Gott gepriesen haben und frei gebetet haben, das war für mich eine Offenbarung. Vielleicht kann ich doch eine Beziehung haben mit Gott. Also bet für Leute. Unlängst im Krankenhaus, wo wir den Lee Brown besucht haben, war ein anderer Mann bei ihm im Zimmer. Und wir haben für den Lee gebetet, haben gesagt, hey, können wir auch für dich beten. Kreis gemacht, an den Händen genommen, hat mitgebetet. Das ist eine gute Art und Weise, zu sagen einfach, kann ich für dich beten? Also vollführe deinen Dienst. Ist ein Wort für uns. Vollführe deinen Dienst. Bist du lebendig heute Morgen? Dann vollführe deinen Dienst. Weil Gott hat einen Dienst für dich. Leute, ihr seid alle Missionare. Wisst ihr das? An eurem Arbeitsplatz, mit euren Freunden, eurer Familie, im Supermarkt, den Menschen, mit denen Gott euch zusammenbringt. Ihr seid alle Missionare. Wenn ihr hier bei dieser Tür rausgeht, betretet ihr euer Missionsfeld. Ist nicht cool, dass wir Missionare sein dürfen für Jesus? Dass wir wirklich Apostel sein dürfen in dem allgemeinen Sinn des Wortes, nämlich Gesandte, Botschafter an seiner Stadt? Das ist cool, oder? Das ist ein Vorrecht. Und wir dürfen rausgehen in dem Wissen, dass Jesus mit uns ist. Und dass er, wenn wir nur einen Schritt im Glauben machen und unseren Mund aufmachen und von ihm erzählen, dass er da sein wird und dass er Menschen berühren wird. Und dass er euch Worte geben wird und Worte, die Herzen berühren. Und das ist wunderbar. Gott will euch gebrauchen. Seid ermutigt heute Morgen. Vollführt euren Dienst. Und es ist so erfrischend für uns selbst, auch für unseren eigenen Glauben, einfach weiter zu sagen, weiter erzählen, was Jesus für uns getan hat. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Timotheus, du übernimm jetzt die Staffel und du lauf weiter, denn die Zeit meines Abscheidens ist bevor. Paulus gebraucht hier drei Bilder. Drei Bilder, mit denen Paulus, der den Tod vor Augen hat, sein Leben beschreibt. Und das erste Bild ist, er beschreibt sein Leben als Opfer, als Trankopfer. Trankopfer war Wein, den sie über ein Opfertier gegossen haben, das verbrannt wurde. Zum wohlgefälligen Geruch für den Herrn, heißt es im Alten Testament. Und wenn wir an Opfer denken, Opfer im Alten Testament ist zuallererst vor allem ein Bild für Jesus und das, was er für uns getan hat. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das ist, was Jesus für uns ist. Unser Opfer. Der Unschuldige, der unseren Platz einnimmt, den Platz des Schuldigen, der unsere Sünde wegnimmt, die uns von Gott trennt, damit wir Sünder Vergebung haben können und Gemeinschaft mit Gott erfahren können, das hat Jesus für dich getan. Er hat sich für dich hingegeben. Er hat sich für dich aufgeopfert, damit du Vergebung haben kannst, damit du versöhnt sein kannst mit Gott. Und dir ein neues, ein ewiges, ein geistliches, ein wahres Leben zu ermöglichen. Das hat Jesus für dich getan. Im 1. Johannes Kapitel 3 steht, hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir verehren Menschen, oder? Wir bewundern die, die ihr Leben für andere Menschen geben. Ich erinnere mich daran, ein Bekannter meiner Eltern war Berufssoldat in Wien und er hat erzählt, wie bei einer Übung, einer Handgranatenübung, irgendeiner hat Mist gemacht und das Ding fallen lassen, einfach auf den Boden gefallen und der Hauptmann oder Korporal, was immer dieser Schulungstyp, hat sich drüber geworfen und hat sich auf diese Handgranate gelegt und hat mit seinem Körper die Explosion aufgefangen, um seine Truppe zu retten. Haben dem ein Denkmal gesetzt, legen dem Grenze nieder, wir bewundern solche Menschen. Oder eine Mutter, die ihr Leben aufopfert für ihr Kind. Wir bewundern solche Menschen. Aber Jesu Liebe ist größer als diese menschliche Liebe. Jesu Liebe ist völlig selbstlos. Ein Kind hat ihrer Mutter gewisse Freude gebracht. Dieser Hauptmann hat vielleicht die Loyalität seiner Soldaten erfahren. Aber Jesu Liebe ist größer. Wir haben überhaupt nichts geleistet, was die Liebe Jesu verdienen würde. Und trotzdem ist Jesus für uns gestorben. Er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren, bevor wir ihm nachgefolgt sind. Römer 5, Vers 8 steht das. Da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus liebt uns mehr. Jesus liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und weil Gott uns so sehr liebt, weil Jesus sich für uns aufgeopfert hat, wollen wir jetzt für ihn leben. Und wollen wir unser Leben als Opfer für ihn sehen. 1. Korinther 6 heißt es, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das heißt mit eurem irdischen Leben hier in dieser Welt. Oder ich denke an Römer 12, ist wahrscheinlich eine der ersten Stellen, an die wir denken, wenn wir an Opfer denken. Da schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, gehören auch die Schwestern dazu, durch die Ermahnungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Es ist vernünftig. Ich meine, was sonst sollen wir tun mit unserem Leben? Nach all dem, was Jesus für uns getan hat. Was sonst sollen wir tun? Paulus sah sein Leben als Opfer. Nicht etwas, was er für sich selbst gelebt hat. Nicht als etwas, was ihm selbst gehört, sondern als etwas, was er Gott geben wollte. Was er ihm aufopfern wollte. Ich gieße mein Leben aus als Opfergabe. Aus über dieses eine Opferlamm Jesus Christus. Dann möge mein Leben hinzugefügt werden zu dem, was er getan hat. Dass er verherrlicht wird, dass es ein Wohlgeruch ist für ihn. Paulus hat sein Leben nicht selbstsüchtig festgehalten, sondern hat es aufgeopfert für Jesus im Dienst an anderen Menschen. Und das ist übrigens als Nebenprodukt auch der Weg zu einem heilen, zu einem zufriedenen, zu einem glücklichen Leben. Jesus hat gesagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Wofür lebst du? Warum dreht sich dein Leben? Paulus sieht hier am Ende seines Lebens nicht voll Bedauern zurück. Nee, er hat gelebt für das, was wirklich zählt. Als Opfer für den Herrn. Wie wäre es mit dir heute Morgen, wenn du, sagen wir morgen, zum Arzt gehst und du bekommst die Nachricht, es ist Krebs, du hast vielleicht noch ein paar Tage zu leben. Oder sagen wir, irgend so ein muslimischer Terrorist würde dich entführen und du weißt, in ein paar Tagen wird er dir den Kopf abschneiden, weil du Christ bist. Und du würdest zurückschauen auf dein Leben. Wer da bedauern? Wären da Dinge, die dir leid tun? Würdest du sagen, ach, hätte ich bloß das und das getan? Oder hätte ich bloß das und das nicht getan? Würdest du was ändern? Dann tu's. Änder's. Gute Nachricht ist, du bist noch am Leben. Du hast noch Gelegenheit. Lass uns unser Leben so leben, dass wir es nicht bedauern müssen. Dass wir nichts versäumen. Sondern dass wir wirklich mit diesem Frieden und dieser Freude und dieser Zuversicht in die Ewigkeit gehen können, wie der Paulus hier. In dem Wissen, dass Jesus zu uns sagen wird, du guter und treuer Knecht, tritt ein in die Herrlichkeit deines Herrn. Letzten Worte von Jean-Paul Sartre waren, ich habe versagt. Letzten Worte von Churchill waren angeblich, was für ein Tor ich war. Letzten Worte von Dwight Moody, dem bekannten Evangelisten, war, das ist mein Triumph. Das ist mein Krönungstag, es ist glorreich. Letzten Worte oder einigen der letzten Worte von Paulus waren, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Was würdest du sagen, wenn du sterben müsstest? Was wären deine letzten Worte? In diesen zwei Versen, die ich gerade gelesen habe, sehen wir weitere zwei Bilder, mit denen der Apostel Paulus sein Leben beschreibt. Das erste ist ein Kampf. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ein Kampf. Unser Leben ist ein Kampf. Unser Leben ist kein Spaziergang. Unser Leben ist kein Urlaub, unser Leben ist ein Kampf. Bitte sei dir dessen bewusst, weil sonst wirst du enttäuscht werden von deinem Leben. Erwarte keinen Erholungsurlaub hier in dieser Welt, er kommt im Himmel. Rechne mit einem Kampf. Das Leben ist ein Kampf. Kampf gegen widrige Umstände, Kampf gegen Leid, gegen Krankheit manchmal, Kampf gegen Versuchungen, gegen Sünde, gegen unsere sündige Natur, unser Fleisch, Kampf gegen den Teufel, ein geistlicher Kampf. Unser Leben ist ein Kampf. Aber es ist ein guter Kampf, wenn wir an der Seite Gottes kämpfen. Manche Dinge sind es wert, dafür zu kämpfen. Und für Paulus war der Kampf fast vorbei. Und er ist siegreich hervorgegangen daraus. Wäre das nicht großartig, wenn wir alle sagen können, wie der Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft am Ende meines Lebens. Ich habe nicht aufgegeben. Ich bin nicht davongelaufen. Ich bin nicht desertiert aus der Armee Gottes. Wie der Demas, den wir im Vers 10 bisschen weiter unten sehen werden. Ich habe meinen Mann oder meine Frau gestanden im Leben. Ich war ein treuer Soldat Christi. Und jetzt geht's ab zur Siegesfeier in den Himmel. Wäre das nicht toll, wenn wir das alle sagen können? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Drittes Bild, was Paulus uns gibt für sein Leben, ist das Bild von einem Lauf. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Leben als ein Lauf. Und unser Leben ist mehr wie ein Dauerlauf, wie ein Langstreckenlauf, als wie ein kurzer Sprint. Wir brauchen Ausdauer. Wir müssen vorausschauend leben. Ein Langstreckenläufer, sag mal, ein Marathonläufer, muss sich seine Kräfte gut einteilen, oder? Er muss vorausschauend laufen. Er muss langfristige Entscheidungen treffen. Wie schnell laufe ich? Wie viel esse ich? Und was esse ich? Und wann esse ich? Und wann trinke ich? Vorausschauend laufen. Es gibt Läufer, die ihr Ziel nicht erreichen. Entweder weil sie nicht genug trainiert haben, oder weil sie nicht richtig gegessen haben, oder weil sie ohne Umsicht einfach drauf losgelaufen sind, legen vielleicht mit einem tollen Sprint los, aber kommen nie an im Ziel. Das gilt auch geistlich. Im Gleichnis vom Seemann erzählt Jesus von Böden, in die der Same von Gottes Wort gesät wird, und er geht schnell auf. Die Leute sind begeistert, die nehmen das mit Freude auf. Aber dann, wenn Verfolgungen kommen und Schwierigkeiten wegen ihrem Glauben oder bei manchen die Sorgen dieser Welt und materieller Reichtum und die Lust und die Habsucht drängt sie und die Pflanze geht ein, bringt keine Frucht. So wie Demas, von dem es heißt, dass er diese Welt lieb gewonnen hat. Mehr lieb gewonnen hat als Gott. Ich denke, viele von uns kennen solche Menschen. Menschen, die sich mal bekehrt haben, die begeistert waren von Jesus, die voll dabei waren. Und jetzt sind sie weg vom Fenster. Keine Ahnung, man sieht sie nicht mehr. Sind vielleicht vom Glauben ganz abgefallen oder sind zumindest nicht mehr effektiv für Gott. Wir müssen unser Leben als einen Langstreckenlauf sehen. Und wir müssen unser Leben so leben. Eines der größten Probleme in unserer Kultur ist, dass wir erzogen werden, mit einer kurzfristigen Perspektive zu leben. Nimm dir jetzt, was du willst, und mach dir keine Gedanken über später. Oder? Ganze Werbung geht in die Richtung. Kauf dir dein Auto auf Kredit. Mach da keine Gedanken, wie du es zurückzahlst. Gönn dir da erstmal das, was du haben willst. Spiel im Lotto. Spekulier mit Aktien. Der schnelle Gewinn. Statt langfristig langsam beständig anzusparen, hart zu arbeiten und dann weise zu investieren und was sicher zu haben. Nee, jetzt gleich, sofort und schnell macht er keine Gedanken über später. Gönn dir jetzt, was du willst, selbst wenn du dir es nicht leisten kannst. Oder? Das ist so die Mentalität. Das Problem natürlich ist, dass irgendwann der Zahltag kommt. Und dann hast du alles verloren. Aber die Welt sagt, schieb den Spaß nicht auf, selbst wenn es Sinn macht. Leb für das Vergnügen heute, für hier und jetzt. Schlaf mit deiner Freundin, feiere, saufe, vergnüge dich. Mach dir keine Gedanken über die Konsequenzen. Und viele Christen leben leider Gottes auch so. Und das ist der Grund, warum viele Schiffbruch erleiden. Nee, unser christliches Leben ist ein Dauerlauf. Wir müssen uns richtig ernähren, im Wort Gottes. Wir müssen eine ewige Perspektive bewahren. Wir müssen weise Entscheidungen treffen. Wir müssen diszipliniert leben. Müssen manchmal Nein sagen zu gewissen Lüsten und warten auf den richtigen Zeitpunkt, auf den richtigen Rahmen, damit wir dann später die gute Frucht eines heilen Lebens ernten und ewige Belohnungen ernten. So oft im Leben ist es so, dass wir eine Wahl haben. Eine Wahl zwischen schneller Lustbefriedigung jetzt, mit all ihren negativen Konsequenzen später, oder eine langfristige Perspektive haben mit einer heilen Frucht später. Denn es ist so im Leben, dass das, was wirklich wertvoll ist, meist etwas kostet. An Selbstbeherrschung, an Geduld, an Disziplin, an Schweiß. Beispiel. Es fängt schon im Kindesalter an. Du kannst dein Taschengeld sofort für Eis und Süßigkeiten ausgeben. Oder du kannst es ansparen, um dir irgendwas Beständigeres zu kaufen. Eine Puppe vielleicht. Oder eine Stereoanlage, was immer. Und es geht weiter, wenn wir größer werden. Du kannst dein Geld ausgeben für Konsumgüter, für hier und jetzt und schnell rauswerfen, für das, was eigentlich nicht lange bleibt, wo wir kurz Freude haben und dann ist es weg. Oder du kannst, sagen wir, ansparen für ein Haus. Gilt für die Ausbildung. Du kannst deine Schule jetzt abbrechen und gleich Geld machen. Oder du kannst schauen, dass du eine gute Ausbildung machst und mehr Geld verdienen später und vielleicht eine bessere Position haben. Aber musst jetzt im Augenblick erstmal durchbeißen und durchhalten. Wenn wir an Familie denken. Viele Leute sagen, ah, wir wollen keine Kinder, wir wollen die Arbeit nicht, die Kinder machen. Haben wir jetzt mehr Geld, können uns mehr Luxus leisten, vielleicht rumreisen, tollere Urlaube. Ja, und dann später sitzt du allein und einsam in deiner Villa oder im Altersheim. Oder du kannst Familie gründen und die Freude erfahren, trotz der Arbeit. Und im Alter bist du nicht allein und du hast die Unterstützung und die hast du, die Gemeinschaft deiner Familie. Wir können an Sexualität denken. Du kannst unbeherrschtes Ausleben, Lustbefriedigung, jetzt sofort. Oder du kannst später eine heile und eine reiche und eine unbelastete Ehe haben, später. Wir können das Ganze in einem ewigen Kontext, im größeren Bild ansehen. Jesus spricht davon, wir können Schätze hier auf dieser Erde sammeln, die verrosten und vergehen. Oder wir können Schätze im Himmel sammeln. Wir können unser Leben in Vergängliches investieren oder wir können unser Leben in was Ewiges investieren, was ewig Bestand hat. Das sind unsere Optionen. Unser Leben ist ein Dauerlauf. Und noch wichtiger, als dass wir einen guten Start haben, ist, dass wir übers Ziel gelangen, oder? Dass wir den Lauf vollenden, dass wir ein starkes Ende haben. Denn erst wenn du die Ziellinie überquerst, dann hast du den Lauf beendet. Nur dann bekommst du den Siegespreis. Nicht wenn du vorher aufgibst oder eingehst oder dich ablenken lässt von dem Lauf. Vielleicht weil du beim Shoppingcenter vorbeilaufst, in deinem Marathon. dann bist du ein Loser. Also ich hoffe, dass wir das alle eines Tages sagen können. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe meinen Glauben bewahrt. Und fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Die Bibel sagt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt Gericht. Dann müssen wir Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und für alle, die im Vertrauen auf Jesus Christus nach Hause gegangen sind in die Ewigkeit, werden ewige Gerechtigkeit vor Gott erhalten und ewige Gemeinschaft mit ihm erben. Und Gott wird uns belohnen für all das, was wir für ihn getan haben, mit der richtigen Motivation. Jesus sagt, für jedes Glas Wasser, was wir jemandem in seinem Namen gegeben haben. Kolosser 3 heißt es, was ihr auch tut, sprich alles, was wir tun, können wir für ihn tun. Alles, was wir tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. 2. Korinther 5. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Wenn du stirbst, wenn du in die Ewigkeit eingehst, die erste Frage wird sein, hast du dich Jesus anvertraut? Das wird entscheiden, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle kommst. Ob du die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott oder getrennt von ihm verbringen wirst. Aber die zweite Frage für die, die sich Jesus anvertraut haben, für die, die in den Himmel kommen, wird sein, wie hast du dein Leben gelebt? Was hast du mit deinen Talenten, mit den Ressourcen gemacht, die Gott dir anvertraut hat? Wie hast du dein Leben investiert? Und alles Gute wird bestehen bleiben, du wirst belohnt werden dafür und alles Schlechte wird verbrennen. Und im 1. Korinther, im Kapitel 3, ist davon die Rede, dass manche gerettet werden wie durch Feuer. Und sie werden Schaden erleiden, weil sie ohne Belohnungen in die Ewigkeit gehen. Aber sie sind gerettet, aber so irgendwie mit brennenden Rockzipfel. Haben ihr Leben verschwendet. Die Bibel sagt uns nicht viel, wie diese Schätze aussehen werden und was genau diese Belohnungen sein werden. Hier lesen wir von Gerechtigkeit. Aber die Bibel sagt uns nicht viel drüber. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, mir ist es egal, Schätze im Himmel. Ich sage dir eines, wenn du vor Jesus stehst, wird es dir nicht egal sein. Dann wird dir das Wichtigste sein überhaupt. Wie immer diese Schätze und Belohnungen aussehen werden. Aber es wird nicht egal sein. Es ist es wert, dafür zu leben. Es ist es wert, dafür zu kämpfen. Und die Bibel sagt nicht viel drüber. Vielleicht ist es deswegen, weil Gott vor allem will, dass wir von unserer Liebe zu ihm motiviert sind und nicht durch Schätze und das, was wir uns verdienen können. Aber es wird es wert sein. Es wird es wert sein. Ich mag, dass hier zum Abschluss steht, dass diese Vergeltung, diese Belohnungen nicht allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben, sicher sind. Allen, die seine Erscheinung lieben. Liebst du Jesu Erscheinung? Ist ein guter Maßstab dafür, wie es uns wirklich geht, wo wir wirklich stehen in unserem Leben. Liebst du seine Erscheinung? Freust du dich, in die Ewigkeit zu gehen, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen? Bist du bereit, vor ihn zu treten oder fühlst dich eher unwohl bei dem Gedanken? Weil du denkst, oh oh, ich habe da noch Dreck am Stecken. Ich habe da ein schlechtes Gewissen. Ich lebe mein Leben für die falschen Dinge. Wieder hast heute Gelegenheit umzukehren und Dinge zu ändern. dein Leben neu auszurichten. Liebst du seine Erscheinung? Bist du bereit, wenn heute dein Tag ist, heimzugehen? Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Lebst du dein Leben als Opfer für den Herrn? Kämpfst du den guten Kampf? Laufst du deinen Lauf mit Ausdauer? Liebst du seine Erscheinung? Wir wollen das Abendmahl feiern zum Abschluss. Und Abendmahl ist immer eine gute Gelegenheit, innezuhalten. Wo wir uns bildlich vor Augen halten dürfen, das, was Jesus für uns getan hat. Seine große Liebe, dass er sich selbst für uns hingegeben hat, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Gute Gelegenheit, umzukehren, unser Leben neu auszurichten, wenn das nötig ist. Jesus Sünde zu bekennen, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen, neue Hingabe zu machen. Und vielleicht, während du Abendmahl feierst, vielleicht bringt Gott dir die eine oder andere Person in deine Gedanken, die ihn noch nicht kennt und ihm noch nicht nachfolgt. Dann vielleicht kannst du anfangen, für diese Person zu beten und nach offenen Türen Ausschau zu halten, wie du ihnen weiter sagen kannst, was Jesus für sie getan hat. Lass uns jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du lebendig bist und erfahrbar bist. Und Vater, ich danke dir für das Leben von Paulus. Und ich danke dir, dass du uns wirklich hier so ein Vorbild vor Augen hältst. Und Herr, mich fordert es heraus, ehrlich gesagt, die Sicht, die Paulus von seinem Leben hatte. Eine ewige Sicht, eine ausdauernde Sicht, sein Leben als Opfer gesehen hat. Ich bitte dich, fordere du uns jetzt heraus. Durch deine Liebe, Herr, wenn wir betrachten, was du für uns getan hast. Hilf uns, Herr, unser Leben richtig zu ordnen und wirklich für das zu leben, was wirklich zählt und was ewig zählt. Und Jesus, ich bete, dass wir wieder ganz neu beeindruckt werden von dir, wenn wir betrachten und dran denken, was du für uns getan hast. Jesus, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Fach diese Liebe neu an in unserem Herzen, wenn wir jetzt Abendmahl feiern. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.